Das schönste und tiefste, was der Mensch erleben kann, ist das Gefühl des Geheimnisvollen. Es ist nur genug, diese Geheimnisse staunend zu ahnen und zu versuchen, von der erhabenen Struktur des Seins in Demut ein mattes Abbild geistig zu erfassen.
So formulierte es Albert Einstein 1932 in seinem Credo. Herzlich willkommen zum Podcast Rätsel der modernen Physik.
Ich bin Thomas Naumann.
Und ich bin Sascha Wolf. Wir sind zwei Physiker mit sehr unterschiedlichem Hintergrund.
Ich arbeite am deutschen Elektronen-Synchrotron DESY in Hamburg und Zeuthen bei Berlin und im ATLAS-Experiment am 27 Kilometer langen Beschleuniger Large Hadron Collider LHC am Europäischen Zentrum für Kernforschung CERN in Genf. Und außerdem unterrichte ich Physik an der Universität Leipzig seit langer Zeit.
Ja, du bist schon lange im Geschäft, kann man sagen, oder?
Das kann man sagen, ja.
Ja, und ich habe auch Physik studiert und bei der Teilchenphysik angefangen, bin immer weiter weggedriftet und am Ende habe ich der Wissenschaft den Rücken gekehrt und bin Lehrer geworden an einem Berliner Gymnasium. Und wir reden tatsächlich schon sehr lange über Physik. Thomas ist mein Onkel und wahrscheinlich auch einer der wichtigsten Gründe, weshalb ich zur Physik gekommen bin. Wir haben immer viele anregende Gespräche geführt über Physik und alle möglichen anderen Themen. Sehr inspirierend. Und tatsächlich, ja, haben wir jetzt in den letzten Wochen, Monaten aus Anlass eines Buches, das Thomas mit Ilja Bohl geschrieben hat.
Die fundamentalen Fragen der modernen Wissenschaft.
Genau, wann ist es rausgekommen? Vor einem Monat, oder?
Im April 2022.
Genau, jedenfalls das war der Anlass, dass wir auch tatsächlich wieder über die großen Fragen der Physik gesprochen haben. Und so die Idee entstanden ist, ja, diese Gespräche, die ja doch anders sind als ein Buch zu lesen, irgendwie für ein breiteres Publikum zugänglich zu machen. Weil ich finde die sehr faszinierend. Ich finde es toll, dass Thomas das macht. Und wir haben tatsächlich einen doch recht ambitionierten Rahmen. Wir wollen an die großen Fragen ran. Vom Kleinen zum Großen.
Ja, von der Teilchenphysik zur Kosmologie, vom Mikrokosmos zum Makrokosmos.
Vom Anfang zum Ende?
Ja, und zwar deshalb, weil wir seit kurzem in der Wissenschaft, glaubt es oder nicht, tatsächlich in Raum und Zeit bis zum Rand des Universums schauen. Also zurück bis zum Urknall. Wir erzeugen an dem LHC in Genf Temperaturen wie weniger als eine Milliardstel Sekunde nach dem Urknall. Und das ist ein bisschen eine Situation wie auch im 15., 16. Jahrhundert, als man dann das erste Mal wirklich die Erde umrundet hatte. Irgendwann ist man einmal rum um die Erde.
Jetzt sind wir einmal rum. An der Stelle vielleicht ein Disclaimer. Also dieser Podcast hat nicht den Anspruch einer Vorlesung. Es ist eher ein Gespräch über Physik, über unser Denken.
Ja, und wir wollen auf keinen Fall etabliertes, altes, verstaubtes Wissen wiedergeben wie in der Schule, im Vortrag, in der Vorlesung. Sondern was uns interessiert, sind die offenen Fragen, die ungelösten Fragen. Nicht das, was wir wissen, sondern was wir nicht wissen.
Wir werden natürlich auch ein bisschen fachsimpeln, aber darauf achten, dass wir verständlich bleiben. Ich hoffe, das gelingt uns. Ansonsten nicht entmutigen lassen, wenn man vielleicht Details nicht versteht. Vielleicht nützt es auch mal nachzulesen an der einen oder anderen Stelle. Aber wir werden bemüht sein, Begrifflichkeiten und Konzepte auch in diesem Rahmen zu erklären, soweit es möglich ist.
Und wir werden häufig herumbalancieren oder uns entlanghangeln, genau an der Grenzlinie zwischen Physik und Philosophie.
In den letzten Jahren ist einiges passiert, auch einschneidende Entdeckungen. Also das eine, das letzte in der Teilchenphysik auf deinem Gebiet, die Entdeckung des Higgs-Teilchens.
Ja, vor ziemlich genau 10 Jahren. Also das Europäische Zentrum für Kernforschung feiert das jetzt auch gebührend, weil das berühmte Higgs-Boson, manchmal auch Gottesteilchen genannt, tatsächlich der Endpunkt für das sogenannte Standardmodell der Teilchenphysik ist. Dieses Standardmodell ist der Triumph von 50 Jahren Forschung.
Ich denke mal, wir werden auch noch häufig darauf zu sprechen kommen, weil es ja auch irgendwie immer wieder Referenzpunkt ist für viele andere Ideen, Überlegungen über unser Universum.
Dieses Standardmodell erklärt zwei Dinge, die man eigentlich wissen müsste, wenn man lieber Gott spielt und mal versucht, die Welt zu erschaffen. Was würde ich denn da tun? Also als erstes würde ich die Bühne aufspannen, Raum und Zeit, und dann würde ich mir überlegen, was ich in dieses Welttheater reinkippe, reinwerfe. Und das erste sind die Bausteine. Es reicht aber nicht, dass diese Bausteine völlig sinn- und zusammenhanglos in diesem Universum herumpurzeln, sondern sie müssen auch wechselwirken. Sie brauchen Beziehungen zueinander. Das heißt, was das Standardmodell der Teilchenphysik heute erklärt, nach 50 Jahren intensiver Forschung, ist erstens, was sind die Bausteine der Welt? Und zweitens, was sind deren Wechselwirkungen?
Also Wechselwirkung im Sinne von Kräften. Welche Kräfte im Sinne wirken von Kräften, zwischen,
ja,
zwischen den Teilchen? Und das ist sozusagen die Welt des Kleinen. Und auf der anderen Seite das große Ganze, ja, Makrokosmos, und die Theorie, die allgemeine Relativitätstheorie, die tatsächlich auch nochmal eine Bestätigung, einen Triumph gefunden hat durch den Nachweis der Gravitationswellen, die auch schon lange vorhergesagt waren.
Nach 100 Jahren. Die Physik kann ja etwas, was, ohne jemandem zu nahe zu treten wollen, was Chemie, Biologie und Medizin nicht können. Wir machen exakte Vorhersagen, ganz präzise nachprüfbare Vorhersagen. Es kann aber 100 Jahre dauern, wie bei den Gravitationswellen, bis die wirklich nachgewiesen werden, bis Einsteins Vorhersage der Gravitationswellen wirklich vollzogen wurde. Beim Higgs-Teilchen waren es etwa 50 Jahre oder bei den sagenhaften Neutrinos etwa 25 Jahre. All das waren exakte Vorhersagen, die dann tatsächlich, also auch immer mit Nobelpreisen, dann gekrönt wurden.
Und an der Stelle könnte man ja denken, dass unsere Physik irgendwie zu einem Abschluss gekommen ist und dass man sich jetzt mal zurücklehnen kann und sagen, wir haben was geschafft.
Ja, in solchen Momenten steckt immer eine gute und eine schlechte Nachricht drin. Die gute Nachricht ist, man hat was geschafft. Und bei den Bausteinen haben wir ein furchtbar simples Schema. Das sind 2 mal 2 mal 3 gleich 12 Bausteine der Materie. Das sind die starken und nicht stark wechselwirkenden Teilchen. Das sind 3 Familien, und in jeder Familie gibt es immer ein sogenanntes Up- und Down-Teilchen. Das wollen wir jetzt hier nicht im Detail diskutieren. Dieses 2 mal 2 mal 3 gleich 12 Schema kann man sich aber wirklich auch als schlichtes Gemüt im Kopf merken. Anders als das Periodensystem der Elemente, was ich mir nicht merken kann mit seinen schrecklich vielen Elementen und seltenen Erden und Lanthaniden und weiß der Teufel was alles. Das ist sehr übersichtlich und erklärt im Wesentlichen alles. Und bei den Kräften, die Kräfte sind auch recht übersichtlich. Das sind die 2 gut und altbekannten Kräfte, Schwerkraft und Elektromagnetismus. Und weniger bekannt die starke und schwache Kernkraft. Das heißt, wir haben da 4 Kräfte, die dann zwischen diesen Bausteinen wirken. Das ist in sich ein sehr schönes Standardmodell.
Genau. Im Prinzip war man ja auch schon mal so weit im Ende des 19. Jahrhunderts, wo die klassische Physik auch, zu einer Art Abschluss kam. Mechanik hatte man erklärt.
Mechanik, Elektrodynamik und Schwerkraft, die Welt schien in Ordnung. Eigentlich war alles erklärbar, und der väterliche Lehrer des damals noch jungen Max Planck hat also dem Max Planck abgeraten, Physik zu studieren, weil da ist nichts mehr zu holen. Philipp von Joly war das, um 1865. Die Physik ist abgeschlossen.
Das Weltbild steht.
Es gab noch einen zweiten solchen Moment, als man dann um 1930 mit Proton, Neutron und Elektron eigentlich die gesamte Materie erklären konnte. Dieser glückliche Moment dauerte also gerade mal 1-2 Jahre, und dann wurde schon das sagenhafte Myon entdeckt, und der spätere Physiknobelpreisträger Isidor Rabi hat die berühmte Frage gestellt, who ordered that? Also wer zum Teufel hat denn ein Teilchen bestellt, was instabil ist und dieses einfache Weltbild bricht? Denn mit Proton, Neutron und Elektron ist man eigentlich ganz gut bedient.
Ja, genau. Und die Frage stellt sich jetzt noch umso mehr, weil wir noch viel mehr Teilchen entdeckt haben, wo man sich fragen kann, wofür brauchen wir die gerade? Was man manchmal sagt, ist für den Baukasten Gottes, wenn wir die Welt bauen. Und es sind also oft ist es ja so, wenn man etwas abschließend beantwortet, dann ergeben sich daraus viel mehr Fragen. Und tatsächlich ist es so, ich kriege das ja auch nur am Rande mit, du viel, viel näher, dass man an vielen Stellen steht und einfach gar keine Ahnung hat, wie man bestimmte Teile erklären kann.
Also das Wundersamste ist eigentlich, dass diese schöne Symmetrie der 2 mal 2 gleich 3 Teilchen, dass wir, wenn wir ganz ehrlich sind, was nicht alle immer sind, dass wir keine dieser Symmetrien wirklich verstehen. Was am rätselhaftesten ist, ist, dass es zu unserem guten alten Elektron, was ja nun jeder kennt, noch einen schweren und superschweren Partner gibt.
Also Symmetrien in dem Sinne, vielleicht als Analogie nochmal, weil du es auch gesagt hast, Periodensystem der Elemente, da haben wir ja alle Atome, die wir kennen, aufgereiht in einer schönen Struktur, in einer zweidimensionalen Struktur, sortiert nach Masse und nach Eigenschaften und also auch hochgradig symmetrisches System. Und was man gelernt hat, dass dem zugrunde ja noch eine andere Wahrheit liegt, ne? Nämlich, dass Atome eine Struktur haben und das kann man sich natürlich dann auch fragen, oder? Das meinst du damit, ne? Diese Symmetrien, dass man auf die Idee kommen könnte, es gibt eine Wahrheit dahinter.
Die Frage ist früher wirklich gestellt worden, erstens mal theoretisch, ob dieses System der russischen Puppen, der Matroschkas, immer weitergeht. Wir sind da vorangeschritten von unseren menschlichen Dimensionen über das Molekül zum Atom, von Atom zum Atomkern, von Atomkern zu Proton-Neutron, von Proton-Neutron zu den Quarks. Das war eine rapide Entwicklung in den letzten 100 bis 150 Jahren. Es ist natürlich naheliegend, dass das bis zum Unendlichen so weitergeht. Es gibt sowohl ein paar theoretische Gründe, dass wir hier nicht weitermachen wollen. Wir haben es auch experimentell versucht, sowohl an dem Hera-Beschleuniger am Deutschen Elektronsynchrotron in Hamburg. Wir setzen diese Fragestellung auch am LHC in Genf fort. Wir finden partout keine Substrukturen unterhalb der Quarks und der Elektronen. Wir schauen auch, ob wir das seit 120 Jahren bekannte, gute alte Elektron anregen können.
Was heißt das, anregen?
Anregen heißt, wir setzen es extrem hohen Energien aus, sei es, indem wir Elektronen reinschießen, wie wir das bei Hera gemacht haben, oder sei es, dass wir Elektronen uns anschauen, die aus den hochenergetischen Reaktionen rauskommen und schauen, ob es kombiniert mit dem Lichtquantenphoton, ob ein Elektron sich Energie abstrampeln kann. Das wäre nämlich eine Anregung. Und sobald ich
analog zu einem Atom, also wenn man ein Atom anregt.
Und ja, egal was. Das ja. Sind auch die Molekülschwingungen, also auch ein Molekül oder ein Atom kann, wenn es Anregungszustände hat, ist das immer ein Hinweis auf eine innere Struktur. Denn nur eine innere Struktur lässt sich anregen. Ein mathematisch exakt punktförmiges Teilchen kann per Definition keine Anregung haben. Da gibt es nichts, was schwingen kann. Und wir haben nichts gefunden.
Okay.
Nichts, nichts, nichts. Das heißt, wir müssen davon ausgehen, dass diese Teilchen wirklich elementar sind. Es gibt auch noch andere Gründe anzunehmen, dass wir hier wirklich bei elementaren Bausteinen sind. 30, 40 Jahre alte Vorstellungen von Subkomponenten sind heute nicht mehr in Mode. Also wir denken schon, wir müssen uns jetzt mit diesem Schema im Moment begnügen. Aber wir verstehen es nicht. Wir verstehen erstens mal nicht, warum es diese 3 Teilchenfamilien gibt. Wir verstehen nicht, warum es eine wirklich wundersame Symmetrie gibt zwischen den stark, also nuklear wechselwirkenden Teilchen, den Quarks, die im Proton und Neutron sitzen und den Atomkern aufbauen, und der Familie der Elektronen, die nicht nuklear wechselwirken. Diese völlig unterschiedlichen Objekte folgen aber genau denselben Symmetrien und das verstehen wir nicht. Trotzdem gibt es Theorien, die so etwas also einbauend vorhersagen. Und da sind wir schon bei einem wichtigen losen Ende des heutigen Standardmodells. In gewisser Hinsicht ist das Standardmodell die gute Nachricht. Auf Griechisch das Evangelium. Das ist die gute Nachricht. Die schlechte Nachricht sind eben die offenen losen Enden. Und ein alter Traum jeglicher Physik und natürlich auch der Teilchenphysik ist die Suche nach einer Urkraft. Dass der liebe Gott im Moment des Urknalls der Erschaffung der Welt nur eine Kraft erschaffen hat, die dann ganz schnell zerfallen ist in verschiedene Kräfte oder wie wir auch sagen Phänomenologien. Und dass sich damals die elektronenartigen Teilchen, die sogenannten Leptonen und die stark wechselwirkenden Teilchen, die sogenannten Hadronen, voneinander getrennt haben. Umgekehrt gesagt, wir suchen ständig nach dieser einen Urkraft.
Man ist dem ja auch schon nahe gekommen, indem man bis auf eine Kraft alle zurückführen konnte.
Ja, solche Vereinigungen von Kräften sind ein ganz wichtiges Prinzip der Physik.
Was mir auch mal erklären muss, richtig habe ich das nicht verstanden.
Die erste Vereinigung, die wir natürlich alle kennen, ist die von Elektrizität und Magnetismus. Das hat der Faraday gemacht. Er hat einen Magneten bewegt neben dem elektrischen Leiter und hat also über ein Magnetfeld eine elektrische Spannung, ein elektrisches Feld induziert. Und umgekehrt beobachtet man, das waren Leute wie Ørsted und Ampere, also vor 1800 noch was, dass ein stromdurchflossener Leiter eine Kompassnadel ablenkt, also ein magnetisches Feld induziert. Das heißt, Elektrizität und Magnetismus haben was miteinander zu tun. Und dann hat Hertz seine berühmten Experimente gemacht, dass beide Energieformen, Elektrizität und Magnetismus, sich ineinander verwandeln können, also hin und her schwappen können und das erzeugen, was wir heute als elektromagnetische Wellen bezeichnen, die also Rundfunk, Fernsehen, Handy und so weiter, am Ende ist auch das Licht eine elektromagnetische Welle. Das war ein unglaublicher Durchbruch im 19. Jahrhundert und hat natürlich gigantische praktische Folgen zum Wohl der Menschheit gehabt.
Genau, diese Vereinheitlichung von Kräften hat sich ja fortgesetzt. Die einzige, die sich so ein bisschen entzieht, ist dann die Gravitation.
Die entzieht sich notorisch, ja. Also es hat sich dann fortgesetzt, indem wir, das ist jetzt natürlich schon ein sehr spezielles Thema, in den 50er bis 80er Jahren herausgefunden haben, dass Elektromagnetismus nicht alleine dasteht, sondern bei hohen Energien und Temperaturen, also kurz nach dem Urknall, verschmolzen ist oder eins ist mit der schwachen Kraft der Beta-Radioaktivität. Ich benutze es mal das Fachwort. Das ist die schwache Kraft, die hinter jedem radioaktiven Beta-Zerfall steht, aber auch, und das ist schon gar nicht mehr so schwach, hinter der Kernfusion auf unserer lieben Sonne. Das ist nämlich keine nukleare Kraft, das ist nicht die starke Kernkraft, sondern die schwache Kraft, die unsere Sonne brennen lässt. Und die ist am Ende völlig vereint bei hohen Energien mit dem Elektromagnetismus. Die Theorie ist in den 50er bis 70er Jahren entwickelt worden und 1983 wurden am CERN die sagenhaften sogenannten W- und Z-Bosonen, die sogenannten schweren Eichbosonen, entdeckt. Das war auch am CERN, an einer Kollisionsmaschine. Und dafür gab es, da das eine erwartete Entdeckung war, die aus dem Standardmodell folgte, eine Expected Discovery, gab es sofort im Folgejahr den Nobelpreis. Das gibt es manchmal, das war ähnlich bei den Gravitationswellen, die sind von Einstein vorhergesagt worden, ewig gesucht worden und wenn es bei einer Expected Discovery gibt, sofort einen Nobelpreis.
Aber diese Frage eben der Vereinheitlichung und gerade, dass die Gravitation sich entzieht, ist ja im Prinzip, oder spannt ja wieder den Bogen vom Kleinsten zum Großen, ne? Wenn man fragt, wie hängen diese Kräfte miteinander zusammen? Die Gravitation, die ja eher auf großen Skalen, also im Universum, in der Galaxie, im Sonnensystem, die Welt bestimmen?
Die Gravitation spielt eine ziemlich mysteriöse Sonderrolle. Erstmal ist sie 40 Größenordnungen, vielleicht sogar 42 Größenordnungen schwächer als der Elektromagnetismus.
Und das ist was man sich, wir haben ja vorhin darüber geredet, über Größenordnung kaum vorstellen kann. Also 40 Größenordnung fällt einem gar keine Analogie zu ein. Das bedeutet, dass man, um die vergleichbar zu machen, mit 10, mit 40 Nullen dran.
Ja, so funktioniert das ähnlich. Es gibt so ein paar handgestrickte Analogien. Also zum Beispiel, man nehme so einen kleinen Kühlschrank oder so einen Wandtafelmagneten und der zieht eben alles, also auch eine Büroklammer, gegen die Gewalt des gesamten Planeten Erde nach oben. Dieser kleine Magnet ist stärker als die Gravitation der Erde, weil dasselbe Objekt von dem Magneten nach oben gezogen wird. Man soll sich nicht davon täuschen, dass unser Hintern ziemlich schwer wiegt oder dass wir den Hintern manchmal schlecht hochkriegen. Das ist eine ganz andere Geschichte. Wir haben dort keinen Vergleich zum Elektromagnetismus. Ich rechne mit meinen Studenten oder ich ärgere mal und verblüffe meine Studenten gerne mit einer, also für Studenten im ersten Studienjahr sehr einfache Rechenaufgabe. Man nehme 2 mal 1 Gramm Elektron und platziere die in 1 Zentimeter Abstand. Das sind ja 2 positive Ladungen, die stoßen einander ab. Wie groß ist die elektrische Abstoßung? Diese Abstoßung würde unsere gesamte Milchstraße auseinandertreiben und fast das gesamte Universum. Man nehme 2 mal 1 Gramm Elektronen, 1 Zentimeter Abstand. Das ist eine anscheinend sehr unschuldige Rechenaufgabe, die muss ein Student können. Und da kommt was raus, wo erstmal ein Student seinen Augen nicht traut. Das sind diese berühmten 42 Größenordnungen, wenn ich über Elektronen rede.
Ja.
Das muss man mal in Ruhe genießen und durchrechnen. Die Gravitation ist sowieso eine sehr merkwürdige Kraft. Wir hatten gerade Elektromagnetismus, da gibt es positive und negative Ladung. Und zum Glück sind wir alle neutral, wir als Körper, unser Tisch, die Planeten, eigentlich alles neutral. Selbst das intergalaktische Gas, was ionisiert ist, ist in der Summe neutral. Das hat damit zu tun, dass sich immer positive und negative elektrische Ladung ausgleichen und wir haben Neutralität, sodass der Elektromagnetismus nach außen fast gar nicht in Erscheinung tritt. Das hat auch damit zu tun, dass Teilchen und Antimaterien, Materie und Antimaterie entgegengesetzte Ladungen haben. Immer. Auch die abstrakten, die allgemeinen Ladungen. Nicht so die Gravitation. Die Quelle der Schwerkraft ist die Masse. Und man höre und staune. Auch Antimaterie hat positive Masse. Es gibt keine Antimasse. So, dass Gravitation nie abgeschirmt wird.
Vielleicht nochmal an der Stelle, Antimaterie hört sich auch mal so nach Science Fiction an, aber tatsächlich tritt die ja auch auf. Also wir haben Antimaterie bei radioaktiven Zerfällen. Also es ist jetzt nicht irgendwas ganz, ganz furchtbar Abgefahrenes. Also bei Beta-Plus-Zerfällen treten Positronen auf, was im Prinzip die Antimaterie von Elektronen sind.
Und was auch in der Medizin benutzt wird, die sogenannte Positronenemissionstomographie, die benutzt eben teure, relativ schnell zerfallende radioaktive Isotope, die Antiteilchen von Elektronen aussenden. Und dann habe ich in meinem Körper die Antiteilchen von Elektronen, die vernichten einander mit den Elektronen, die natürlich überall in meinem Fleisch auftreten. Und was rausfliegt, sind in entgegengesetzter Richtung zwei Photonen. Und die werden dann extern gemessen. Und das Schöne daran ist, die haben denselben Ursprung. Man kann die Linien verlängern und den Ursprung im Körper berechnen. Das geht nämlich normalerweise nicht.
Genau. Antimaterie hat auch die gleiche Masse, ja, oder die gleiche Art von Masse. Ja, und das meintest du, das ist das Besondere.
Teilchen und Antiteilchen haben bis auf ihre Ladung völlig identische Eigenschaften. Ja, sie haben die gleiche Masse und insbesondere haben sie positive Masse. Also es gibt keine Antimasse. Warum das so ist, weiß der Teufel, wenn der es weiß. Oder liebe Gott, ist egal. Das ist eins der Rätsel und kosmologisch, wir wollen ja vielleicht mal vom Kleinsten zum Größten kommen, ist eben das Eigentümliche, dass sich im Universum die Gravitation immer noch aufaddiert. Da gibt es keine Abschirmung. Das heißt, das Weltall als Ganzes unterliegt wirklich signifikant anderen Gesetzen. Erstmal ist die Gravitation relativ schwach. Gut, das ist dann egal, wenn ich nur über Galaxien rede, rede ich eben nur über Schwerkraft, dann ist das sozusagen vergessen, dass das andere relativ schwach ist.
Und als es sich aufaddiert, war ja auch die ursprüngliche Idee, dass das Universum oder ein Szenario kollabieren müsste. Ne? Wenn sich alles anzieht, elektrisch ist alles neutral, müsste das am Ende ja wieder in sich zusammenfallen. Und da ja, hat tatsächlich ein weiteres großes Rätsel, was ja entdeckt wurde, ist, dass das Universum immer schneller expandiert gegen diese Gravitation, was ja auch irgendwie nicht ganz klar ist.
Da kommen wir vielleicht zu etwas anderem. Wir hatten das Standardmodell der Teilchenphysik, das Standardmodell des Mikrokosmos. Und genauso und fairerweise hat auch die Kosmologie ein Standardmodell und macht sozusagen oder präsentiert ein Inventar des Universums. Und das ist Bestandteil dieses Standardmodells und das ist in der Tat sehr verblüffend und beruht auf sehr neuen Beobachtungen. Die etwas ältere, an der die amerikanische Astronomin Vera Rubin einen großen Anteil hatte, ist die Entdeckung der dunklen Materie. Vera Rubin hat entdeckt, dass sich Sonnen in fast allen Galaxien falsch bewegen. Sie bewegen sich so, als wären diese Galaxien dominiert von 90% unsichtbarer Materie. Also dunkel ist vielleicht ein schlechtes Wort, das ist Materie, die wir nicht sehen, das heißt, die wechselwirken nicht mit uns. Anders lassen sich die Rotationsgeschwindigkeiten der Sterne in fast allen Galaxien, unsere Nachbargalaxie Andromeda, aber auch praktisch allen nicht erklären. Der Schweizer Astronom Fritz Zwicky hat in den USA schon 1932 in Galaxienclustern festgestellt, dass auch ganze Galaxien auf eine ohne dunkle Materie nicht erklärbare Weise umeinander rumkreisen oder keulen, also sich bewegen.
Das muss man vielleicht noch ganz kurz einschieben. Galaxiencluster spricht auch davon, dass im großen Maßstab es eben auch eine Struktur gibt. Ne? Galaxien klumpen auch irgendwie zusammen, haben die Tendenz, dass sie...
Die treten häufig in Gruppen auf, warum eigentlich auch nicht. Und die Cluster sind unterschiedlich groß. Wir sind auch Bestandteil eines solchen Clusters, aber das führt es vielleicht im Detail ein bisschen zu weit. Diese dunkle Materie macht ungefähr 25% des Inventars des Universums aus. Das ist schon mal ziemlich überraschend. Was viel überraschender war Folgendes. Also in den 20er Jahren wurde die Expansion des Universums entdeckt. Und zwar an der Stelle, dass sich das Edwin Hubble und zuvor schon andere beobachtet haben, dass sich Galaxien umso schneller von uns entfernen, je weiter sie von uns entfernt sind. Das sieht aus wie eine gigantische kosmische Staubexplosion. Punkt 1, wenn wir das heute zurückrechnen, können wir mit besser als 1% Genauigkeit das Alter des Universums ausrechnen, nämlich 13,8 Milliarden Jahre.
Was schon verrückt ist, ja.
Ja, diese Präzision, die hat sich eben Jahrzehnt für Jahrzehnt verbessert und wir kennen das heute mit einer wirklich infernalischen Präzision. Also da muss was gewesen sein, dieser Urknall. Darauf kommen wir später nochmal zurück, was heißt Zeitpunkt Null und so weiter und so fort. Zurück zum Inventar des Universums. Jetzt wissen wir, dass die Gravitation generell attraktiv, also anziehend ist. Dann haben wir den ersten Anstoß, also den Urknall, den Big Bang. Und eigentlich sollte sich unter der Wirkung der sich aufaddierenden Massen über Milliarden Jahre diese Expansion verlangsamen. Diese Verlangsamung wollte man messen und das ist eine Balance zwischen dem der Stärke des Urknalls und der mittleren Materiedichte im Universum. Zum großen Verblüffen der Astrophysiker hat man 1998/99 entdeckt, dass sich die Expansion des Universums nicht verlangsamt, sondern beschleunigt. Das kann überhaupt nicht sein, denn wer betreibt denn das? Und da das ein völlig obskurer Effekt ist, für den es dann 2010 oder 2011 den Nobelpreis gab, hat man das dunkle Energie genannt. Und wenn ich ein faires Inventar des Universums mache, das gegeneinander aufrechne, komme ich dazu, dass etwa 70% des Universums dunkle Energie sind, plus 25% dunkle Materie macht einen Anteil von 95% der dunklen Seiten des Universums.
Dann bleiben keine Ahnung haben.
Die völlig unterschiedlicher Natur sind, aber die, mit denen wir keinen Kontakt aufnehmen können und von denen wir nicht im entferntesten wissen, was dahinter steckt, die sehr unterschiedlich sind. Das eine ist Materie, das andere ist ein unbekanntes Prinzip, ich würde es nicht mal Energie nennen, bleiben 5% und nicht mal die sehen wir, sondern das ist wiederum dominiert von intergalaktischem Gas. Das ist natürlich eine vorhandene Materie, aber streng genommen auch unsichtbar. Und das, was wir am Himmel sehen, wenn wir nachts die lieben Sternlein sehen, macht aus wesentlich weniger als 1% des Gesamtinventars des Universums.
Das ist schon verrückt.
Das heißt, die gute Nachricht ist, das ist ähnlich wie beim Standardmodell. Die gute Nachricht beim Standardmodell der Kosmologie ist, wir haben ein sehr interessantes Inventar des Universums. Die schlechte Nachricht ist, wir sehen nicht mal 1% dieses Universums. Das heißt, auch in der Physik des Größten, in der Kosmologie, im Makrokosmos, gibt es eigentlich mehr Rätsel, mehr offene Fragen als etabliertes und vorhandenes Wissen. Ja, diese offenen Fragen wollen wir in den nächsten Sendungen diskutieren. Wir werden diskutieren über die Fragen, was sind Raum und Zeit? Was geschah im Moment des Urknalls?
Gibt es eine Zeit? Zumindest so, wie wir sie eigentlich naiv uns vorstellen.
Ja, was überhaupt ist Zeit? Dann die Rolle von Gesetzen überhaupt in der Physik. Was ist ein Gesetz? Was ist Wahrheit? Gibt es überhaupt Wahrheit? Warum gibt es überhaupt etwas, also nicht etwa nichts? Das heißt, was ist beim Urknall wirklich passiert?
Dann die Feinabstimmung, das ist auch so ein Punkt. Warum konnte überhaupt Leben entstehen in der Form? Wenn man genau reinguckt, müssen so viele Eigenschaften, Naturkonstanten fein eingestellt sein, damit überhaupt Atome entstehen können und wir dann überhaupt, so dass am Ende Leben entsteht?
Ja, dass dieses bunte Universum entsteht, also allgemein, dass überhaupt Strukturen entstehen, Strukturen wie Kerne, wie Atome und wie Moleküle und am Ende wir als lebendige Wesen, aber auch die kosmischen Strukturen, Galaxien und Sterne und so weiter, brauchen ein beträchtliches Feintuning der physikalischen Parameter.
Dann machen wir Schluss für heute.
Ja, und ich hoffe, ihr bleibt so neugierig, wie wir sind und bleibt uns gewogen und schaut, was wir zu den großen Rätseln dieser Welt zu sagen haben.
Genau, und wir werden uns noch überlegen, auch wie wir in Kontakt treten können, weil es natürlich auch schön ist, Fragen zu bekommen, Rückmeldungen. Aber da müssen wir uns tatsächlich erstmal Gedanken machen, wie wir das organisieren.
Bevor wir Schluss machen, geben wir noch einmal Albert Einstein mit seinem Credo das Wort, wie schon zu Anfang des Podcasts.
Alles Gute und bis bald.
Bis bald.
Das Schönste und Tiefste, was der Mensch erleben kann, ist das Gefühl des Geheimnisvollen. Es ist nur genug, diese Geheimnisse staunend zu ahnen und zu versuchen, von der erhabenen Struktur des Seienden in Demut ein mattes Abbild geistig zu erfassen.